Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Noch vor wenigen Wochen war im US-Wahlkampf eigentlich alles soweit in Stein gemeißelt. Donald Trump wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Sein demokratischer Konkurrent wird der amtierende Präsident Joe Biden. Jetzt, nur wenige Monate vor der Wahl, herrscht bei den Demokraten aber Durcheinander. Die Rückzugsforderungen gegenüber Biden häufen sich. Jetzt ist auch der erste demokratische Senator dazugekommen. Während andere weiter der Meinung sind, nur Biden könne Donald Trump schlagen. Zu den neuesten Rückzugsforderungen hören wir gleich mehr von unserer USA-Korrespondentin und vertiefen das Ganze anschließend mit Politikberater Julius van der Laar. Außerdem blicken wir auf neue Pläne in der deutschen Drogenpolitik. Gesundheitsminister Lauterbach will mehr Jugendschutz bei der Partydroge Lachgas und beim begleiteten Trinken. Diese und weitere Themen also bis Mitternacht, und wir beginnen die Sendung in Washington beim Jubiläumsgipfel der NATO. Denn dort sind die 32 Bündnispartner am Dienstagabend zusammengekommen, um sich bis heute zu beraten. Zentraler Punkt war dabei die Unterstützung der Ukraine und in diesem Zuge auch die Abschreckung Russlands inklusive einer strengeren Haltung gegenüber China, das als Beihelfer im russischen Angriffskrieg gilt. Ständiger Begleiter des Treffens war aber auch der aktuelle US-Präsidentschaftswahlkampf. Immerhin geht es hier um die Führung von einem der stärksten NATO-Mitglieder. Klaus Remme fasst den letzten Tag des NATO-Treffens zusammen.
Nachdem die Abschlusserklärung des Gipfeltreffens schon gestern veröffentlicht wurde, wird insbesondere die Pressekonferenz des amerikanischen Präsidenten Joe Biden gegen 0.30 Uhr deutscher Zeit mit Spannung erwartet. Es ist nur ein Hinweis, wie sehr der US-Wahlkampf und die Sorgen um eine zweite Trump-Präsidentschaft diesen Gipfel begleiten. Der ungarische Ministerpräsident und amtierende EU-Ratspräsident Viktor Orban setzt in diesem Zusammenhang erneut einen Kontrapunkt. Sein Besuch bei Donald Trump in Florida gleich im Anschluss an den NATO-Gipfel sorgt insbesondere unter den europäischen Staats- und Regierungschefs für Unmut, sowie auch seine Gespräche in Moskau und Peking schon für Kritik sorgten. Ob er versuchen werde, Orban von seinen Reiseplänen abzubringen, wurde der Bundeskanzler in Washington gefragt.
Die Reisepläne von Ministerpräsidenten anderer Länder lasse ich mir nicht vorlegen und ich entscheide darüber auch nicht. Sie sind auch nicht weiter von Bedeutung. Wichtig ist, dass sich alle darüber klar sind, der ungarische Ministerpräsident agiert als solcher und nicht in den Aufgaben, die Ungarn im Rahmen der Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr hat.
Die Ankündigung der Stationierung von amerikanischen Mittel- und Langstreckenwaffen in Deutschland 2026 sorgt am Rande des Gipfels für Diskussionen. Konventionelle Marschflugkörper vom Typ Tomahawk können dann Ziele tief im europäischen Teil Russlands erreichen. Der Bundeskanzler verwies heute auf eine entsprechende Fähigkeitslücke des Westens. Die Pläne sind aus seiner Sicht eine Reaktion auf die so wörtlich unglaubliche Aufrüstung Russlands. Der Bedarf ist da und sollte Kenner der Materie nicht überraschen, so Scholz weiter.
Das haben wir geschrieben in unsere Sicherheitsstrategie als Bundesregierung. Darüber haben wir Vereinbarungen mit Frankreich und Großbritannien über die Entwicklung eigener Fähigkeiten im Hinblick auf solche konventionellen Möglichkeiten der Abschreckung. Und deshalb passt die Entscheidung der Vereinigten Staaten genau in diese Strategie, die wir zur Sicherung des Friedens in Europa verfolgen.
Auf die wiederholte Frage, ob diese Pläne in der SPD für innerparteilichen Widerstand sorgen können, gab es von Olaf Scholz keine Antwort. Die US-Waffen sollen nur zeitweise und vorübergehend in Deutschland stationiert werden. Zusammen mit Frankreich, Italien und Polen will Deutschland ein eigenes, weitreichendes Waffensystem entwickeln. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute von Bundesverteidigungsminister Pistorius und seinen Amtskollegen unterzeichnet. Sie ist nur eine Facette neuer Verteidigungsprojekte innerhalb der NATO. Steigende Rüstungshaushalte fast aller NATO-Partner tragen Früchte. Davon ist der finnische Präsident Alexander Stubb überzeugt.
We're seeing now the rebirth of NATO 3.0, a real Zeitenwende. For the alliance.
Wir sehen eine Wiedergeburt der NATO, NATO 3.0, so nannte es der finnische Staatspräsident. Neben den Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine ist die Steigerung der NATO-Bündnisfähigkeit in vollem Gang. Die NATO richtet sich darauf ein, Russland als zentrale Bedrohung zu begegnen. Auch die Rolle Chinas als entscheidender Unterstützer Russlands wird hier in Washington deutlich kritisiert.
Klaus Remme über den letzten Tag des NATO-Gipfels in Washington. Und wir haben es in dem Bericht gehört, die USA und Deutschland haben sich darauf geeinigt, dass ab 2026 weitreichende US-amerikanische Waffen wieder auf deutschem Boden stationiert werden sollen. Der Kanzler begrüßt die Zusammenarbeit und auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich heute hinter die Ankündigung gestellt. Laut der Grünpolitikerin sei die Entscheidung ein Zeichen an Russlands Präsident Putin und würde den Zusammenhalt der NATO signalisieren. Die Aufrüstungsankündigung sorgt in Deutschland aber auch für Bedenken. Frank Capellan fasst Reaktionen zusammen.
Der Verteidigungsminister ist noch beim NATO-Gipfel in Washington, als er dem Deutschlandfunk früh am Morgen ein Interview gibt. Boris Pistorius begrüßt die Ankündigung der Amerikaner, erstmals seit Ende des Kalten Krieges wieder Langstreckenwaffen auf deutschem Boden stationieren zu wollen. Der Sozialdemokrat ahnt, dass dies in der Koalition für Diskussionen sorgen dürfte. Doch aus Sicht von Pistorius gibt es durch die russische Aggression eine echte Sicherheitslücke in Europa. Und selbst wenn ein Donald Trump amerikanischer Präsident werden sollte, Pistorius glaubt, dass die Stationierung kommen wird.
Davon gehe ich aus. Es ist eine klare US-Entscheidung, die anerkennt, welche Bedeutung diese Langstreckensysteme haben. Wir reden hier über eine durchaus ernstzunehmende Fähigkeitslücke in Europa, die sich auch aus den NATO-Plänen ergeben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein anderer Präsident davon abrückt.
Offenbar hatte der Kanzler über Monate mit den USA über eine mögliche Stationierung verhandelt. Bis zuletzt aber hatte er Stillschweigen bewahrt. Auch gestern noch, als sich Olaf Scholz zu NATO-Beschlüssen zur weiteren Unterstützung der Ukraine äußerte. Der Kanzler blieb da im Ungefähren.
Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung. Und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden.
Da gibt es noch Klärungsbedarf, meint Sarah Nanni, Verteidigungspolitikerin der Grünen, dass sich Scholz nicht geäußert hat, obwohl es eine klare Einordnung dringend bräuchte. Das irritiert mich. Nanni warnt, dass eine solche Ankündigung Ängste schüren könnte. Wie groß die Bedrohung der NATO tatsächlich ist, habe der Kanzler nur allzu spärlich thematisiert. General AD Erich Fahrt äußert im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur durchaus Verständnis dafür, dass die Amerikaner nun Langstreckenwaffen in Europa stationieren wollen.
Die Stationierung dieser Waffensysteme auch in Deutschland, auch die Entscheidung, dass man von Wiesbaden aus das koordiniert im Rahmen der NATO, das ist alles richtig soweit. Aber es fehlt halt diese Ergänzung. Die NATO hat in ihrer Geschichte immer Wert gelegt auf diese zwei Seiten einer Medaille. Einerseits militärisch stark zu sein und andererseits auf Dialog zu setzen.
Von 2026 an sollen nach den überraschend bekannt gewordenen Plänen amerikanische Marschflugkörper vom Typ Tomahawk stationiert werden, die mit einer Reichweite von 2500 Kilometern der Abschreckung Russlands dienen. Die Rede ist zudem von neuen Überschallwaffen und Flugabwehrraketen, die in Deutschland deponiert werden sollen. Dietmar Bartsch, ehemaliger Fraktionschef der Linkspartei, fürchtet einen neuen Rüstungswettlauf. Auch seine frühere Parteifreundin Sarah Wagenknecht sieht die Gefahr, dass Deutschland zum Kriegsschauplatz werden könnte. Dieser Wahnsinn muss gestoppt werden, fordert die Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht gegenüber dem Spiegel. Verteidigungsminister Pistorius allerdings geht davon aus, dass der Stationierungsbeschluss auch Forderungen an Deutschland mit sich bringen wird.
Gleichzeitig bedeutet das aber auch an uns den Auftrag, dass wir selber investieren in Entwicklung und Beschaffung von derartigen Abstandswaffen. Diese temporäre Stationierung ab nächstes Jahr wird uns genau die Zeit geben, die wir dafür brauchen.
Da allerdings stellt sich wieder einmal die Frage, wie all das finanziert werden soll.
Frank Capellan über Bedenken in Deutschland nach der Ankündigung beim NATO-Gipfel, dass weitreichende US-Waffen wieder auf deutschem Boden stationiert werden sollen. Und wir bleiben noch weiter beim Jubiläumsgipfel der NATO, denn hier steht auch das Auftreten von US-Präsident Joe Biden im Fokus und die Frage, ob er weiter Präsidentschaftskandidat der Demokraten bleibt. Bidens Partei stand bisher eher hinter ihrem Kandidaten, doch diese Haltung bekommt immer mehr Risse. Erst hat sich Biden-Unterstützerin Nancy Pelosi vage zu seiner Kandidatur geäußert und jetzt fordert der erste demokratische Senator Biden den Rückzug auf. Aus Washington ist mir jetzt unsere USA-Korrespondentin Doris Simon zugeschaltet. Frau Simon, Senator Peter Welch und jetzt auch noch mindestens 12 Demokraten aus dem Repräsentantenhaus fordern Bidens Rückzug. Mit welcher Begründung?
Tja, es werden stündlich mehr, es sind inzwischen schon mehr als 12, die das offen fordern. Er solle auf eine zweite Amtszeit verzichten, viele von ihnen aus hart umkämpften Bezirken. Die fürchten, dass Bidens Schwäche nicht nur ihre Wiederwahl gefährdet in den Wahlkreisen für den Kongress, sondern insgesamt die Demokratie in den USA. Brad Schneider zum Beispiel aus Illinois sagte zu seiner Begründung, ich fürchte, wenn Biden nicht die richtige Entscheidung trifft, dann steht unsere Demokratie auf dem Spiel. Ein anderer sagte, es habe überhaupt nichts mit Bidens Charakter und mit seinen Leistungen zu tun. Es gehe ausschließlich um die Zukunft, um die Fähigkeit des US-Präsidenten, das schwierigste Amt der Welt, für eine weitere vierjährige Amtszeit auszuüben. Sie haben gerade Senator Welch aus Vermont erwähnt, den ersten, der offen Bidens Rückzug unter den Senatoren, die insgesamt zurückhaltender sind als Abgeordnete, bei allen Dingen gefordert hat. Aber Zweifel waren nach einem Treffen demokratischer Senatoren mit politischen Beratern Joe Bidens auch sonst zu erkennen, wenn auch nicht so deutlich. So sagte zum Beispiel Senator Blumenthal, einige seiner Bedenken seien bei dem Treffen zerstreut worden, aber andere hätten sich vertieft. Er brauche mehr Analysen, die den Weg zum Erfolg mit Biden aufzeigten.
Wie fallen denn jetzt die Reaktionen bei den Demokraten aus, die noch hinter Bidens Kandidatur stehen?
Also heute deutlich stiller als nach Joe Bidens Ansage von vor ein paar Tagen, er werde nicht zurücktreten und die Partei, die solle sich gefälligst auf den Wahlkampf gegen Donald Trump konzentrieren. Generell sagen seine Unterstützer im Kongress, Biden sei der Einzige, der Trump hier besiegt habe und der ihn auch jetzt wieder besiegen könne. Schwarze und Latino-Abgeordnete im Kongress unterstützen Biden auch deshalb, weil er in seinem langen politischen Leben und insbesondere in den letzten 3,5 Jahren als Präsident ihre Minderheiten auch sehr stark unterstützt hat. Alle Biden-Unterstützer und der Präsident vor allem werden sich über die neueste Umfrage freuen. Die zeigt aus den letzten Tagen Biden und Trump in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wenn man alle Umfragen der letzten Wochen zusammennimmt, dann liegt Donald Trump immer noch 2 Punkte vor Joe Biden. Und selbst bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen würde das heißen, dass wahrscheinlich 10 Sitze im Repräsentantenhaus verloren gehen, weil viele Leute dann einfach auch weiter unten auf dem Wahlzettel so stimmen wie oben, also im Zweifel für Trump und dann auch für die Republikaner. Und immer noch sagen in der neuesten Umfrage 56% der befragten Demokraten, der Präsident solle seine Wiederwahl beenden.
In gut einer Stunde soll Biden ja nochmal zum Abschluss beim NATO-Gipfel in Washington sprechen. Was wird hier von Biden erwartet?
Alles. Alles, und ich wage zu sagen, alles wird nicht reichen. Er wird absolut jede seiner Antworten, jeder seiner Ausdrücke, seine gesamte Mimik, sein Auftreten, alles wird unter die Lupe genommen werden nach den Ereignissen der letzten 2 Wochen und der Debatte von vor 2 Wochen. Aber ich fürchte, egal was er da heute bringt, es wird nicht dazu führen, dass diejenigen, die laut oder leise hinter verschlossenen Türen im Kongress, aber auch viele ganz normale Wählerinnen und Wähler an Zweifeln, an Sorgen und teilweise auch an echten Ängsten, was ich in den letzten Wochen erlebt habe, haben, wenn Biden weitermacht. Das wird das nicht ausräumen können, denn es ist immerhin nur eine Pressekonferenz.
Im US-Präsidentschaftswahlkampf hat der erste demokratische Senator US-Präsident Joe Biden dazu aufgefordert, als Kandidat zurückzutreten. Informationen dazu waren das von unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Der Druck auf Joe Biden erhöht sich also weiter und die Zahl derjenigen, die seinen Rückzug fordern, wächst. Darüber kann ich jetzt mit Julius Vandelaar sprechen. Er ist Kampagnen- und PR-Berater, war 2012 im US-Wahlkampf für die Kampagne von Barack Obama für die Demokraten aktiv und er ist auch für einen Rückzug von Joe Biden. Schönen guten Abend, Herr Vandelaar.
Schönen guten Abend.
Erst Nancy Pelosi, dann Senator Welch und jetzt, wir haben es eben bei unserer Korrespondentin gehört, es kommen noch immer mehr Demokraten aus dem Repräsentantenhaus dazu. Was hat jetzt das Fass bei den Demokraten zum Überlaufen gebracht?
Ich glaube, es ist die Angst. Die Angst davor, verlieren zu können. Und wir haben es ja eben gerade auch schon gehört, die Angst davor, dass Donald Trump die Demokratie aushöhlt. Aber vor allem eben auch die Angst um den eigenen Job. Viele Kongressabgeordnete würden, wenn die Umfragen sich so festigen, wie sie im Moment gerade sind, den eigenen Job verlieren. Und deshalb wächst eben auch der Druck.
Werden jetzt also immer mehr Demokraten einen Rückzug fordern?
Mehr und mehr werden wahrscheinlich kommen, aber vor allem wird das Geld anfangen auszutrocknen. Wir haben es gestern von George Clooney gehört. Der hat vor 3 Wochen noch eine riesen Spendengala in Los Angeles für Joe Biden organisiert und gestern in der New York Times geschrieben, wir werden im November mit Joe Biden nicht gewinnen. Und wenn dort jetzt natürlich auch noch andere Spender fehlen und vor allem sich auch dort noch zurückziehen, dann wird einfach diese Kampagne irgendwann leerlaufen. Und dementsprechend muss sich Joe Biden dann eben auch schreiben und fragen, kann ich dem Ganzen noch irgendwie standhalten?
Es zweifeln ja aber nicht alle an Bidens Eignung für das Präsidentenamt. Beispielsweise der neue britische Ministerpräsident Starmer hat sich am Rande des NATO-Gipfels mit Biden getroffen und anschließend der BBC erzählt, dass Biden in guter Form sei. Gibt es für Biden überhaupt noch einen Weg aus dieser Imagekrise?
Ich glaube, wenn Leute, die nicht in Amerika wahlberechtigt sind, attestieren, dass Joe Biden nochmal fit ist, dann ist es natürlich schön, aber nicht wirklich hilfreich für Joe Biden. Dementsprechend, ich glaube, er wird natürlich heute Abend wirklich gefordert sein. Kann es ihm gelingen, dort nochmal irgendwie was Neues zu bringen, die ganzen Kritiker zumindest nochmal auf die Pause-Taste zu drücken und zu sagen, geben wir ihm doch nochmal eine Chance. Es ist für Montag auch nochmal ein großes Interview mit CNN bzw. mit MSNBC angesetzt, wo dann eben auch nochmal zementiert werden soll, er ist fit. Aber ich glaube, die Zweifel sind so groß. 56% der Demokraten sagen, er soll die Kandidatur beenden. Sie haben es eben gerade gesagt. Ich meine, das ist die Hälfte der eigenen Partei. Und ich glaube, die große Frage ist, wie könnte denn jetzt so eine Transition aussehen? Wie kommt Joe Biden dort raus, gesichtswahrend eben auch zu sagen, ich ziehe mich zurück? Ich will daran erinnern, vor 3,5 Jahren, als er kandidiert hat, hat er gesagt, I'm a transitional President. Also ich bin ein Übergangspräsident, der quasi den Pfad in die neue Zeit eben auch bahnt. Möglicherweise eben auch für Kamala Harris. Und die steht bereit. Mittlerweile haben sich deren Umfragen zumindest leicht verbessert. Sie steht besser da als Joe Biden, der bei 36% Zuspruch ist. Dementsprechend, ich glaube, man könnte ihm natürlich jetzt auch sagen, hey Joe, du hast viel erreicht, wahrscheinlich mehr als alle Präsidenten, die vor dir gekommen sind. Und ich sage das schweren Herzens, denn ich war immer der Auffassung, dass Barack Obama in seinen 8 Jahren wirklich viel hinbekommen hat. Joe Biden hat in diesen 3,5 Jahren geliefert, aber das ist eben die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Und wie Bill Clinton schon 1992 gesagt hat, elections are about the future. Bei Wahlen geht es immer um die Zukunft und das ist schwer für Joe Biden zu artikulieren.
Wenn Sie jetzt Joe Biden beraten würden in diesem Moment, wie würden Sie ihm denn diese Transition gesichtswahrend empfehlen?
Ich würde sagen, tu alles für die Demokratische Partei und werd dort eben dann eben auch in die heiligen Jagdgründe der eigenen Partei eben auch mit aufgenommen. Und wie würde ich es konkret machen? Ich würde jetzt bei der Pressekonferenz heute Abend im Endeffekt schon die ersten Pfeiler einschlagen, um zu zeigen, ich werde das Ganze hier beenden. Montag würde ich es dann offiziell machen. Und das ist vom Timing her sofern interessant, weil Montag natürlich der Parteitag der Republikaner beginnt. Normalerweise ist es so, wenn die andere Partei einen Parteitag hat, dann macht man selber überhaupt nichts, weil man natürlich mit der eigenen Botschaft überhaupt nicht durchdringt. Aber wenn jetzt am Montag der Korken platzen würde, Joe Biden sagen würde, ich bin raus, dann wird die komplette Öffentlichkeit einmal über die Demokraten sprechen. Republikaner wären im Endeffekt auf Pause gedrückt. Dienstag könnte man dann eben auch sagen, wie der Prozess verläuft, ob es eine Open Primary ist, das heißt, wer sich alles bewerben kann. Mittwoch könnten dann die ersten Kandidaten ihre Kandidatur auch einreichen. Das heißt, das könnte im Endeffekt einen kompletten Filter drüber legen, dass quasi niemand von Trump die Botschaft wirklich hört und die Demokraten so einen Reset bekommen könnten. Und ich glaube, es könnte auch so attraktiv sein, dass die Demokraten bis zu ihrem Parteitag, der ja Mitte August stattfindet, dann wirklich eben auch die Öffentlichkeit mit ihren eigenen Botschaften fluten können und vor allem auch wieder ein bisschen Aufregung, was Positives für die eigenen Kandidaten eben auch mitgeben kann. Und ich glaube, das könnte eine gute Möglichkeit sein. Nochmal, ob das so kommt oder ob sich Joe Biden einfach auch treu bleibt, so weil es die ganzen 2 Wochen seit der Debatte, seit diesem Debakel auch gemacht hat. Ich glaube, das ist ein großes Fragezeichen. Das kann wahrscheinlich auch nur Joe Biden und Jill Biden, seine Frau, beantworten. Aber das Playbook, diese Blaupause, die wäre zumindest dort, wie man hier ordentlich das Zepter noch einmal rumreißen könnte.
Jetzt positioniert sich Joe Biden ja bisher so, dass er auf jeden Fall weiter kandidieren will. Die Washington Post hat jetzt geschrieben, dass die Äußerungen von Nancy Pelosi, die ja auch eine treue Unterstützerin Bidens ist, mit ihren Aussagen vorsichtig die Tür für Bidens Ablösung geöffnet hätte. Wenn sich jetzt immer mehr Demokraten für einen Rückzug äußern, wie ist Ihre Einschätzung? Zieht Biden dann noch zurück oder zieht er wirklich durch?
Ich glaube, schlussendlich müssen es harte Zahlen sein. Das engste Beraterteam rund um Joe Biden, und es ist nur eine Handvoll Leute, müssen ihm ganz klar zeigen anhand der Zahlen, du kannst nicht gewinnen. Und erst wenn Joe Biden davon überzeugt ist, das ist ja die Grundlage, kein Politiker möchte verlieren und vor allem nicht jemand, der schon seit 50 Jahren gedient hat und alles für sein Land gegeben hat. Ich glaube, Joe Biden möchte mit erhobenem Hauptes dort rausgehen. Und wenn er wirklich davon überzeugt ist, es kann nicht gelingen, dass ich im November gegen Donald Trump gewinne, ich glaube, das wäre die Tür, die geöffnet werden muss, damit sich Joe Biden eben auch zurückziehen kann.
Bidens Wahlkampfteam hat ja heute ein neues Memo veröffentlicht und darin die Sorge geäußert, dass jeder neue Kandidat oder jede neue Kandidatin zu viele unsichere Variablen mit sich bringen würde und man solle quasi lieber bei dem bleiben, was man besser einschätzen kann. Diese Gefahr sehen Sie nicht?
Ich habe die E-Mail auch gelesen von Julian Smoot, die natürlich die eine Umfrage zitiert hat, wo es im Endeffekt ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Fakt ist, in den meisten Swing States, also wichtigen Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, natürlich auch Arizona, Nevada, dort hat Trump überall seinen Vorsprung nochmal ausgebaut. Dementsprechend, da kann man natürlich nochmal mit Rhetorik versuchen, sich Zeit zu kaufen. Und nochmal, es kann auch durchaus gelingen, dass Joe Biden das Ruder doch noch rumreißt. Aber ich glaube, mit jedem Tag, der verstreicht, ist es unwahrscheinlicher. Und vor allem im Moment reden wir ausschließlich seit 2 Wochen über die Fitness von Joe Biden. Und wir sprechen eben nicht über Donald Trump. Und ich glaube, das ist das, was natürlich Demokraten machen müssen. Den Kontrast aufmachen und zu zeigen, wie wären die Konsequenzen unter einer Trump-Präsidentschaft und wie wären die unter eben einer Joe-Biden-Präsidentschaft. Aber solange es ein Referendum über Joe Biden ist und nicht der Kontrast und der Choice zwischen Biden und Trump, ich glaube, solange das so ist, die Dynamik, wird sich Joe Biden nicht helfen können und die Umfragen werden weiter runtergehen.
Sagt Julius Vandeler, Kampagnen- und PR-Berater zu den immer mehr werdenden demokratischen Stimmen, die einen Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf fordern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vandeler.
Ich danke Ihnen.
23.30 Uhr ist es. Sie hören das Journal vor Mitternacht beim Deutschlandfunk und wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. US-Geheimdienste sollen Anfang des Jahres Pläne der russischen Regierung zur Ermordung des Rheinmetall-Chefs Papaga aufgedeckt haben. Helga Schmidt.
Der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet, dass die Attentatspläne vom Anfang dieses Jahres stammen. CNN beruft sich auf 5 Regierungsvertreter aus den USA und auch aus Deutschland. Nach diesen Angaben soll die russische Regierung ein Attentat auf den Chef des Rüstungsunternehmens Rheinmetall, Armin Papperger, geplant haben. Rheinmetall liefert Waffen und Militärfahrzeuge an die Ukraine und ist außerdem weltweit einer der größten Produzenten von Munition. Im Westen der Ukraine hat Rheinmetall einen Betrieb zur Reparatur von beschädigten Panzern aufgebaut. Nach den Angaben von CNN wurden die Attentatspläne von deutschen Geheimdiensten vereitelt, nachdem sie von den USA darüber informiert worden waren. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wurde am Rande des NATO-Gipfels in Washington auf die Meldungen über die Attentatspläne angesprochen. Sie sagte dazu, man habe in den vergangenen Monaten viel zur russischen Strategie eines hybriden Angriffskrieges kommuniziert. Die Europäer müssten sich davor bestmöglich schützen und dürften bei der Einschätzung von Putin nicht naiv sein. Ein Rheinmetall-Sprecher wollte die Meldung nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters nicht kommentieren. In Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden, so der Sprecher, würden stets die erforderlichen Maßnahmen getroffen.
Laut einer UN-Prognose wird die Weltbevölkerung noch 60 Jahre weiter wachsen. Martin Ganselmeier.
Die Weltbevölkerung wächst noch weitere 60 Jahre lang. Von heute 8,2 Milliarden auf dann 10,3 Milliarden Menschen. Die gute Nachricht, anschließend wird die Zahl langsam zurückgehen. Die Vereinten Nationen sehen dies als hoffnungsvolles Signal, weil dann die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt geringer ausfallen könnten. Noch vor 10 Jahren hatten die Vereinten Nationen ein stärkeres Wachstum befürchtet. Doch in einigen Ländern ist die Geburtenrate schneller zurückgegangen, vor allem in China. Frauen gebären heute im weltweiten Durchschnitt ein lebendes Kind weniger als noch 1990. Besonders niedrig ist die Geburtenrate in Ländern wie China, Italien, Spanien und Südkorea. Auch für Deutschland rechnet die UN-Bevölkerungsprognose mit einem Rückgang der Bevölkerung bis Mitte des Jahrhunderts um 14%. Der größte Zuwachs wird in Afrika erwartet. Dort verdoppelt sich die Zahl der Menschen bis Ende des Jahrhunderts. Von derzeit 1 Milliarde auf dann 2 Milliarden Menschen.
Die israelische Armee hat ihr Versagen während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober im Kibbuz Be'eri eingeräumt. Bettina Meyer.
Die israelische Armee war nicht in Be'eri. Wir haben versagt und den Kibbuz nicht beschützt. Mit diesem Eingeständnis präsentierte Armeesprecher Daniel Hagari Untersuchungsergebnisse des Militärs vom 7. Oktober zu dem Massaker, das Hamas-Terroristen im Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens angerichtet hatten. Das berichten Kibbuz-Bewohner, die bei der privaten Anhörung dabei waren. Laut israelischen Medien habe die Untersuchung aufgedeckt, dass ein israelischer Panzer mehr als 2-mal auf ein Haus im Kibbuz schoss, in dem sich Hamas-Terroristen mit Geiseln verschanzt hatten. Die Verantwortung der Militärspitze sei aber nicht geklärt, bemängeln Überlebende des Massakers. Bei dem Angriff der Hamas auf den Kibbuz Be'eri waren am 7. Oktober mehr als 100 Menschen gestorben. Unterdessen gehen nicht nur die Verhandlungen für eine Waffenruhe, sondern auch die Kämpfe im Gazastreifen und an der Nordgrenze zu Israel weiter. Armeeangaben zufolge habe das Militär Drohnen der Hisbollah aus dem Libanon abgefangen, einige seien aber in Israel heruntergefallen, dabei sei ein Mann in einem Auto schwer verletzt worden. Im Süden Israels, nahe der Stadt Aschkelon, sowie entlang des Gazastreifens und am Grenzübergang Kerem Shalom gab es wieder Raketenalarm.
Nachdem der Spitzturm der Kathedrale im französischen Rouen am Mittag gebrannt hat, konnte das Feuer gelöscht werden. Stefanie Markert.
Die normannischen Herzöge haben sich hier gekrönt und Monet hat sie dutzende Male auf seinen Bildern verewigt. Notre-Dame de Rouen, die gotische Kathedrale mitten in der Hauptstadt der Normandie. Ihr Spitzturm brannte an diesem Donnerstag in der Mittagsstunde. Die Feuerwehr war mit 70 Mann und rund 40 Einsatzfahrzeugen schnell vor Ort. Der Brand war in luftiger Höhe in der Plastikummantelung des eingerüsteten Spitzturms ausgebrochen, dort, wo sich die Bauleute nach getaner Arbeit dekontaminieren. Das Kulturministerium gab indes bekannt, es bestünde keine Gefahr, dass der Spitzturm noch einstürze. Er ist nicht aus bleiverkleidetem Holz wie der in Paris, sondern aus Gusseisen. Die Feuerwehr kam zügig voran, auch weil in der Höhe eine Wasserversorgung vorhanden war. Auf etwa 120 Metern hatten sich 4 Arbeiter befunden, die den Brand auch gemeldet hatten. Sie kamen mit leichten Rauchvergiftungen und dem Schrecken davon. Die Plastikummantelung soll sich selbst entzündet haben, lautet die Ursache bislang. Der Präfekt gab bekannt, aus Vorsicht evakuiere man Kunstschätze, die eventuell noch durch durchsickerndes Löschwasser beschädigt werden könnten. Die Kathedrale soll eigentlich 2026 nach dann 10 Jahren Restaurierung frisch saniert übergeben werden. Dabei sollen unter anderem auf dem Dachboden Brandschutzabteile eingezogen werden, um im Notfall eine Verbreitung des Feuers zu stoppen. Und Gewölbe sollen standsicherer gegen Hitze gemacht werden. Das Feuer hat viele Emotionen ausgelöst. Die Bevölkerung war hingeeilt und hatte gehofft, es möge nicht so schlimm werden wie in Paris. Der liebe Gott hat uns verschont, zitierte der Erzbischof von Rouen einen Arbeiter.
Und zum Ende der Kurzberichte fasst Heidi Radwilas noch den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Die wichtigsten Börsenindizes in Europa konnten ihre Gewinne von gestern heute nochmals ausbauen. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 konnte rund 0,25% zulegen. Der wichtigste französische Aktienindex, der CAC 40, gewann sogar 0,7%. Und wies damit die gleiche Steigerungsrate auf wie der deutsche Aktienindex. Der ging mit 18.535 Punkten aus dem Handel. Was die Börsen so bewegte, war eine mit Spannung erwartete Zahl aus den USA. In der größten Volkswirtschaft der Welt ist die Inflation deutlicher zurückgegangen als von Experten erwartet. Die Inflationsrate fiel im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 3%. Im Mai waren es noch 3,3% gewesen. Auch die als besonders aussagekräftig angesehene sogenannte Kerninflationsrate, also die Inflation ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise, ist im Juni überraschend gesunken auf 3,3%. Man nähert sich also den 2% Inflation, die die Notenbanken anstreben. Ökonomen meinen, die jüngsten Inflationsdaten bereiteten der US-Notenbank Fed den Weg für die sogenannte Zinswende. Also die Leitzinsen, die zur Inflationsbekämpfung auf bis zu 5,5% hochgeschraubt wurden, wieder zu senken. Niedrigere Zinsen würden Investitionen auch in Aktien begünstigen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte gestern noch bekräftigt, es brauche weitere gute Daten, um die Zuversicht zu stärken, dass sich die Inflation nachhaltig zurückziehe. Daher gilt eine Zinssenkung vor September als unwahrscheinlich.
Die Droge Lachgas wird schon seit Jahren auf Partys konsumiert, ist also in dem Sinne keine Unbekannte in der Welt der Partydrogen. Was allerdings neu ist, ist, wie einfach der Zugang mittlerweile ist. Die Kartuschen kann man in großen Packungen im Internet bestellen und auch in Kiosken wird die Droge genauso wie Zigaretten und Alkohol angeboten, allerdings ohne Altersbeschränkung. Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt ändern und nicht nur beim Lachgas will der Minister den Jugendschutz hochfahren, auch beim sogenannten begleiteten Trinken von Alkohol. Volker Findhammer stellt die Pläne vor.
Es ist wieder einmal eine Partydroge, die der Politik Sorgen bereitet und eine, die frei verkäuflich in vielen Kiosken zu erhalten ist. Lachgas. Und das kommt bei vielen Jugendlichen offenbar gut an. Etwa auch, wenn das Inhalieren über Luftballons in Musikvideos als cool beworben wird, wie von den Frankfurter Rappern Mufasa 069.
Ich bin nicht da. Was, zieh!
Es ist ein kurzer Kick und immer wieder das euphorisierende Gefühl von Glückseligkeit, das vom Inhalieren ausgeht. Die gesundheitlichen Gefahren werden dabei schnell unterschätzt, denn das Gas führt zu Sauerstoffmangel im Körper und schädigt dadurch Nervenzellen.
Die Folge davon sind wiederum Störungen der Nervenleitung mit Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Brennen in den Füßen, sehr unangenehme, brennende Schmerzen und mit Gehschwierigkeiten. Die Muskeln werden nicht mehr richtig angesteuert, die Leitung ist defekt. Und ich glaube, dass der Konsum von Lachgas ist ein gesellschaftliches Phänomen, was eine Oberfläche darstellt für ein zugrunde liegendes Problem, wie alle Drogen im Grunde genommen.
Sagt die Kinderärztin Stefanie Zimmermann im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie warnt bereits vor schweren neurologischen Folgeerscheinungen, die von Bewusstlosigkeit über Lähmungserscheinungen bis zu Hirnschäden reichen können. Inzwischen hat das Problem auch die Politik erreicht. Denn die Gaskartuschen, die eigentlich zum Aufschlagen von Sahne frei verkäuflich sind, werden heute nicht mehr als Minikartuschen, sondern als exotisch kolorierte große Druckluftbehälter in Kiosken verkauft. Und der passende Adapter, um damit Luftballons befüllen zu können, die für die Inhalation notwendig sind, gleich mit dazu. Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt per Gesetz untersagen, wie die Rheinische Post heute zuerst berichtete. Lauterbach hatte bereits im Mai angekündigt:
Die schnelle Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen muss uns allen Sorge machen. Daher also halte ich es für nicht vertretbar, dass Lachgas in Automaten oder in sogenannten Spätis verkauft wird.
Das soll mit der jetzt angestrebten Gesetzesänderung auch erreicht werden, die gestern in die Ressortabstimmung gegangen ist. Der konkrete Entwurf könnte nach der parlamentarischen Sommerpause dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegt werden und soll auch ein Verbot von K.O.-Tropfen enthalten. Lachgas soll demzufolge nur noch für industrielle Zwecke verfügbar sein und nicht mehr in kleinen Dosen frei verkäuflich bleiben. Mit einem tatsächlichen Verbot wäre demnach frühestens in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Aber auch dem Alkohol sagt Lauterbach weiter den Kampf an. Zumindest für Jugendliche unter 16 Jahren, die im Beisein von Erwachsenen heute schon ein Glas heben dürfen. Noch gilt das als akzeptiert, aber Niedersachsen und Bremen haben sich bereits für eine Änderung ausgesprochen und auch für Lauterbach ist klar, dass aus gesundheitspolitischer Sicht das sogenannte begleitete Trinken untersagt werden sollte, wie er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte. Allein für die gesetzliche Einschränkung wäre Familienministerin Lisa Paus zuständig. In ihrem Haus gibt es bislang aber noch keine konkreten Pläne dazu.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will für mehr Jugendschutz sorgen, einmal bei der Partydroge Lachgas und auch beim begleiteten Trinken von Alkohol. Informationen dazu waren das von Volker Fintermer. Im Wahlkampf rutschen Politikerinnen und Politiker oft gezwungenermaßen in eine Doppelrolle. Denn wer für ein zukünftiges Amt kandidieren will, hat meist schon eine politische Rolle inne, die ja nicht einfach pausiert werden kann. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich jetzt gegen so eine Doppelrolle entschieden. Die Grünen-Politikerin hat bekannt gegeben, dass sie bei der kommenden Bundestagswahl nicht nochmal als Kanzlerkandidatin antreten wird. Begründung: Als Außenministerin habe sie die Verantwortung, sich voll und ganz auf internationale Krisen zu konzentrieren. Die Grünen suchen also nach einer neuen Kanzlerkandidatur und möglicher Anwärter könnte der aktuelle Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sein. Jörg Münchenberg berichtet.
Nach dem Rückzieher von Annalena Baerbock in der K-Frage hält sich der Wirtschaftsminister über seine Ambitionen zumindest öffentlich weiter zurück. Auch heute gab Robert Habeck während seiner Sommerreise durch Deutschland keine klare Antwort auf die Frage, ob er Kanzlerkandidat der Grünen werden wolle.
Ich bin ja Minister, ich arbeite Tag und Nacht dafür, dass sich das Land aus der Wirtschaftskrise, ausgelöst durch Putins Gaseinstellung, befreit, dass wir die strukturellen Probleme lösen. Wir haben vor dem Wochenende, ich finde, ein wuchtiges Paket geschnürt, wie wir Arbeitskräfte mobilisieren können, wie wir steuerliche Anreize für mehr Investitionen in Deutschland schaffen. Und diese Arbeit werde ich mit voller Kraft fortsetzen.
Der dezente Hinweis auf die eigene Arbeit fehlt also nicht. Dennoch hatte Habeck schon gestern wissen lassen, dass jetzt zunächst einmal alles Weitere in den Gremien beraten und danach die Entscheidung verkündet werde. Dass Habeck gerne Kanzlerkandidat der Grünen werden will, steht jedoch außer Zweifel. 2021 hatte er noch zugunsten von Baerbock verzichtet, in einem Interview mit der Zeit aber später eingestanden, nichts habe er mehr gewollt, als dieser Republik als Kanzler zu dienen. Nachdem Baerbock nun in einem CNN-Interview gestern überraschend angekündigt hatte, sich voll auf ihre Aufgabe als Außenministerin konzentrieren zu wollen, ist der Weg für den grünen Wirtschaftsminister frei.
Er muss für sich selber entscheiden, ob er das möchte, aber ich traue ihm sehr viel zu. Ich finde, er hat dieses Land durch schwierige Zeiten sehr sicher gesteuert, beispielsweise bei der Abhängigkeit von russischem Gas und sehr schnell in eine neue sichere Energieversorgung gebracht und die Erneuerbaren ausgebaut. Also das heißt, er hat gezeigt, wie gut es Regieren geht und deswegen traue ich ihm viel zu.
Zur grünen Fraktionschefin Katharina Dröge heute Morgen beim Nachrichtensender NTV. Freilich ist Habeck auch innerhalb der Grünen nicht unumstritten. Seine pragmatische Haltung, etwa in der Migrations- oder auch der Energiepolitik, stößt vor allem bei den Parteilinken immer wieder auf Kritik. Gleichzeitig musste Habeck als zuständiger Minister das völlig verkorkste Heizungsgesetz verantworten. Und schließlich stehen die Grünen in Umfragen derzeit nur bei rund 11%. Braucht es da überhaupt einen grünen Kanzlerkandidaten? Unbedingt, meinte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler.
Bei den ähnlichen Umfragewerten hat die SPD auch einen Kanzlerkandidat aufgestellt. Dass es 11, 12 oder 14 sind, ist aus meiner Sicht bei diesen volatilen Zeiten auch wirklich ziemlich egal. Dass das nicht einfach werden wird im nächsten Wahlkampf, ist, glaube ich, allen klar. Das war damals aber der Olaf Scholz und die SPD auch klar. Und heute reicht es, wenn man sich die letzte Wahl anguckt, wenn man 25% bei einer Wahl erreicht, um den Kanzler zu stellen.
Klar ist, mit ihrem Rückzieher hat Baerbock den Grünen eine möglicherweise harte innerparteiliche Auseinandersetzung über die K-Frage erspart. Absehbar ist aber auch, dass Habeck, wenn er erst einmal Kanzlerkandidat ist, auch mehr politische Beinfreiheit einfordern wird. Und das von einer Partei, die prinzipiell auf die Doppelspitze setzt. Daran, so Kindler heute im Deutschlandfunk, werde sich auch nichts ändern.
Weil die Grünen sind am Ende keine Partei, die von einer Person geführt wird. Das waren sie nie und das wird auch nie so sein, sondern wenn man im Wahlkampf und als Partei erfolgreich sein will, da braucht man sehr viele Menschen, die sich für das Gemeinsame einsetzen und brauchen Teamplay.
Inwieweit das mit dem Führungsanspruch eines möglichen Kanzlerkandidaten Habeck zusammenpasst, bleibt abzuwarten.
Die Grünen suchen nach einer neuen Kanzlerkandidatur. Informationen dazu waren das von Jörg Münchenberg. Beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland entscheiden eigentlich die Telekommunikationsfirmen, welche Bauteile von welchem Anbieter dafür genutzt werden. Doch wenn bei bestimmten Bauteilen Stichworte wie Spionage im Raum stehen, hat auch der Bund ein Wörtchen mitzureden. So zumindest die Begründung zur jüngsten Entscheidung der Bundesregierung. Nach der müssen jetzt chinesische Bauteile wieder aus dem 5G-Mobilnetz ausgebaut werden. Zu der Entscheidung gibt es Kritik. Besonders mit Blick darauf, wie gut der Austausch über die Bühne gehen wird. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
Die Bundesregierung möchte, dass künftig nahezu keine Komponenten mehr von den chinesischen Firmen ZTE und Huawei im deutschen 5G-Mobilfunknetz verbaut werden.
Wir müssen Sicherheitsrisiken verringern und anders als in der Vergangenheit einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Wir müssen unabhängiger und krisenfester werden,
erklärte dazu Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, in Berlin. Mit den Mobilfunkbetreibern Telefonica, Deutsche Telekom und Vodafone gibt es dazu jetzt eine Vereinbarung. Konkret wird darin geregelt, bis spätestens Ende 2026 müssen im sogenannten 5G-Kernnetz, also vor allem in den Rechenzentren, alle kritischen Komponenten von ZTE und Huawei entfernt werden. Wobei, auch das sagte Faeser, es gehe dabei nur noch
um einen Anbieter. Alle anderen sind schon durch.
In den sogenannten Zugangs- und Transportnetzen müssen die chinesischen Komponenten dann bis spätestens Ende 2029 ausgetauscht werden.
Die heutigen Bedrohungslagen unterstreichen die Bedeutung einer sicheren und resilienten Telekommunikationsinfrastruktur, gerade auch mit Blick auf Gefahren durch Sabotage und Spionage.
Doch was bedeuten die neuen Regeln für alle, die beispielsweise mit ihrem Smartphone das 5G-Mobilfunknetz nutzen? Die Antwort von Nancy Faeser:
Es wird keine Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger geben. Ich würde es auch noch mal sagen, das war auch dem Bundeskanzler sehr wichtig, dass die Sicherheit mit der Versorgung Mobilfunknetze für die Bürgerinnen und Bürger zu jedem Zeitpunkt gewährleistet wird.
Telefonica, Vodafone und Deutsche Telekom begrüßten die Vereinbarung und machten deutlich, jetzt herrsche Klarheit und damit Planungssicherheit. Wenig erfreut zeigte sich hingegen der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz. Er findet die Übergangsfristen zu lang und er wirft der Bundesregierung vor, wirtschaftspolitische Überlegungen zu sehr in den Vordergrund gestellt zu haben. Zu lange Übergangsfristen und die Entscheidung zu spät, Das findet auch der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter.
2026 für das Kernnetz erlaubt China noch fast 2 Jahre weitere Einflussmöglichkeiten. Und im Zugangsnetz bis 2029 5G-Komponenten für die Telekommunikation zu entfernen, erlaubt sehr viele Schwachstellen zu installieren.
Kiesewetter befürchtet, der Kompromiss, die Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern könnte für Deutschland noch teuer werden.
Aus Berlin der Bericht von Philipp Eckstein.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Heute ist zwar spielfreier Tag, was es aber abseits von Spielen aus der Welt der Fußball-EM zu erzählen gibt, hat Benedikt Kaninski dabei.
Und das wichtigste Spiel bei dieser Europameisterschaft ist ja erst am Sonntagabend, Spanien gegen England. Die spielfreie Zeit gibt die Möglichkeit, ein Zwischenfazit zur Europameisterschaft zu ziehen. Es gab ja Schwierigkeiten zum Beispiel bei den An- und Abreisen der Fans oder auch mit rassistischen Ausfällen von Spielern und Zuschauern. Turnierdirektor Philipp Lahm hält die EM bislang aber für sehr gelungen.
Also ich habe den Innenblick sozusagen und dann würde ich sagen, ja, wir waren ein guter Gastgeber. Und wenn ich dann auch an die Volunteers denke, an die 16.000, was sie für ein toller Gastgeber waren und alle herzlich willkommen geheißen haben und mit einem Lächeln immer und mit einer Freude einfach ihrer Tätigkeit nachgegangen sind. Aber man braucht auch nur Artikel lesen vom Ausland, was für tolle Gastgeber wir waren, wie sich die Fans gefreut haben, hier dieses Turnier mitzuerleben. Ich habe auch mit Verbänden gesprochen, da habe ich das Feedback bekommen. Sie haben sich super wohlgefühlt, das ganze Turnier über, ob es in den Fanzones war, in den Host Cities war, auch auf Reisen, die manchmal ein bisschen länger gedauert haben, aber die Stimmung einfach aufgesaugt haben und viele sind einfach froh, dass sie Teil dieses Fests sein durften.
Die Stimmung war auch rund um die Stadien sehr gut. Gestern Abend waren beim Halbfinale 160.000 niederländische und englische Zuschauer in Dortmund. Das deutsche Team wurde nach dem Last-Minute-Tor der Spanier schon im Viertelfinale in den Urlaub geschickt, aber Philipp Lahm ist trotzdem stolz auf die Mannschaft.
Julian Nagelsmann hat hinbekommen in den letzten 3 Monaten, dass eben wieder so eine Einheit auf dem Feld ist, dass man sieht, dass die Spieler sich unterstützen und dass sie für die deutsche Bevölkerung antritt. Und das hat man dann sehr, sehr schnell auch bei den Fans gemerkt, also dass sie sich mit dieser Mannschaft wieder identifizieren kann. Und das ist wichtig einfach. Und dann kann man auch im Viertelfinale gegen Spanien in der Verlängerung auch mal ausscheiden. Ich glaube, der Fan verzeiht das, wenn man sieht, dass dann eine Mannschaft aufopferungsvoll kämpft und alles gibt. Aber in der Entwicklung, fußballerisch würde ich sagen, ist noch was drin. Also da steht die Mannschaft eher am Anfang, auch wenn Toni Kroos jetzt zurückgetreten ist. Aber in der Entwicklung, glaube ich, da ist schon noch was drin in der Zukunft. Und wir haben tolle Spieler, das hat man auch in diesem Turnier gesehen.
Wichtig für das Turnier ist ja auch immer, dass die Fans sich aus den europäischen Ländern auch wohlfühlen. Sportlich trifft das auf die Dänen wohl nicht so zu nach dem 0:2 gegen die deutsche Mannschaft im Achtelfinale. Trotzdem sind die Dänen nicht nachtragend, hat Sophie Donges beobachtet.
Die dänischen Fans sind sehr zufrieden mit der EM, auch wenn Deutschland Dänemark im Achtelfinale nach Hause geschickt hat. Als Gastgeber habe Deutschland mal wieder das alte deutsche Klischee bestätigt: Ordnung muss sein. Das Turnier und alles rundherum war perfekt organisiert. Eine dänische Zeitung lobt zum Beispiel die Fankultur und das Feiern, die Stimmung sei einfach super gewesen. Das liegt nach Ansicht der Dänen auch daran, dass man sich kulturell sehr ähnlich sei. 2 Nationen, die Fußball und Bier lieben, da versteht man sich. Sogar die Deutsche Bahn wird in Dänemark gelobt. Tausende Fans sind mit dem Zug angereist und haben sich über die vergleichsweise günstigen Preise gefreut. Dass Deutschland so gut wegkommt als Gastgeberland, das hat auch was damit zu tun, dass in Dänemark sehr oft der direkte Vergleich mit der WM in Katar gezogen wird. Deutschland habe eine Messlatte gesetzt für ein freies, fröhliches Fußballfest, kommentiert zum Beispiel eine Zeitung.
Der Bericht von Sophie Donges. Und die Turnierverläufe waren ganz unterschiedlich. Trotzdem haben vielleicht vor der Europameisterschaft schon einige auf England und Spanien als Finalpaarung gesetzt. Sonntagabend entscheidet sich dann also, welche Mannschaft den EM-Pokal gewinnt und feiern darf. Und wir sind am Sonntag mit einer EM-Sondersendung am Start. Ab 19 Uhr gibt es 5 Stunden lang Hintergründe, Analysen und natürlich auch alles Wichtige zum Finalspiel dann. Unter anderem mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Fernsehexpertin und Trainerin Fritzi Kromp. Kann man sich schon mal in den Kalender eintragen.
Danke an Benedikt Kaninski aus der Sportredaktion. Und zum Ende der Sendung schauen wir noch in die Tageszeitungen von morgen, zusammengestellt von Andreas Diehl und präsentiert von Oliver L. Fayumi.
Viele Zeitungen kommentieren die Ankündigung von Außenministerin Baerbock, nicht erneut als Kanzlerkandidatin der Grünen anzutreten. Dazu heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung: Großartig, dass Annalena Baerbock der Ampelkoalition und ihrer Partei ein monatelanges Gezerre um die Kanzlerkandidatur erspart. Nichts braucht das Land gerade weniger als einen Kampf um die Spitzenkandidatur einer Regierungspartei, die in Umfragen bei etwas mehr als 11% liegt. Die Stuttgarter Zeitung ergänzt: Nun hat Vizekanzler Robert Habeck freie Hand. Der eigenen Partei bleiben Personalquerelen erspart. Über den Zeitpunkt, zu dem Baerbock ihr Nein-Danke verkündet hat, werden beide nicht beglückt sein. Habeck wäre es wohl recht gewesen, die Grünen hätten ihn erst nach den drei schwierigen Landtagswahlen im Osten auf den Schild gehoben. Nun drohen ihm drei Fehlstarts zum Auftakt seiner Kandidatenkarriere. Das Handelsblatt verlangt: Habeck muss eine Antwort darauf geben, wie er nach dem heillosen Durcheinander beim Heizungsgesetz das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgewinnen kann. Er muss zeigen, dass er die Bevölkerung auf dem Weg zum Klimaschutz nicht verliert. Und er darf sich nicht anmaßen, für jedes Problem die richtige Lösung zu haben. Thema in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der auf dem NATO-Gipfel in Washington verkündete Plan zur Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland. Dass auf deutschem Boden wieder weitreichende ballistische Raketen und Marschflugkörper aus Amerika stationiert werden sollen, zeigt noch einmal, wie sehr sich die Bedrohungslage in Europa verändert hat. Als solche Waffen zuletzt in Westdeutschland aufgestellt werden mussten, herrschte noch der Kalte Krieg. Heute führt Putin eine heiße Schlacht in der Ukraine. Und nicht nur führt er sie ebenfalls mit Raketen und Marschflugkörpern, er droht dem Westen auch noch mit Nuklearschlägen. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt: Es rächt sich, dass der Westen einseitig auf militärische Konfrontation setzte und diplomatische Lösungen verteufelte. Damit sind wir zurück in den 1980er Jahren, der Zeit von Cruise Missiles in der Bundesrepublik und SS-20-Raketen in der DDR. Damals schien ein Nuklearkrieg jeden Tag möglich. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz schreibt: Es gab einmal eine europäische Friedensordnung. Diese Friedensordnung gibt es nicht mehr. Und warum? Weil Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, um Grenzen mit brachialer militärischer Gewalt zu verschieben. Deshalb ist es nichts als Hohn, wenn aus Moskau Kritik an der Aufrüstung der NATO in Europa laut wird. Es sind die Waffen, die Putin gerufen hat.
Und mit der Presseschau endet das Journal vor Mitternacht. Hier geht es nach Hymnen und Nachrichten weiter mit der Kultursendung Fazit. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in den neuen Tag.